Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Eine neue Folge von Überall Geschichte. Da sind wir wieder allen. Herzlich willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist Sommer draußen, es ist heiß. Naja, Alan, wie ist das Wetter bei dir?
Zu wenig heiß für einen guten Sommer.
Ja.
Aber das kann sich ändern.
Das kann sich noch ändern. Und du hast ein wunderbares Thema mitgebracht, das eigentlich zum Sommer passen würde. Und es wird das Thema dieser Folge sein, nämlich die Kühlung. Wir reden über Kühlung, yes. Kühlsysteme. Und dabei denken wir ja schnell an das Naheliegende, den Kühlschrank, die Klimaanlage. Aber so banal, wie die ganze Sache heute wirkt, war es natürlich lange nicht, weil Kälte war über Jahrtausende nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, sondern ein extremer Luxus. Etwas, das man nicht einfach einschalten konnte, wie wir das heute machen, sondern das man sich aufwendig beschaffen musste. Und genau deshalb lohnt sich eben auch ein Blick in die Geschichte, ein Blick zurück. Und unser Programm heute, wir reden über die ersten Eiskeller und Verdunstungstechniken in der Antike. Wir reden über den Aufstieg von Natureis zu einem globalen Handelsgut, über die Erfindung des Kühlschranks natürlich. Allen ganz besonders freue ich mich darüber, dass wir auch über ein wunderbares TV-Format sprechen werden, das TV-Dinner und natürlich die Klimaanlage. Ich bin gespannt, was das TV-Dinner mit Kühlung zu tun hat, aber wir werden sehen. Und wir fragen uns natürlich auch bei Überall Geschichte, wie sehr hat die künstliche Kälte unseren Alltag verändert, auch in historischer Dimension? Und was kostet sie uns heute? Ich bin unglaublich gespannt, cool und freue mich auf diese Folge.
Genau, und das war ein schöner Einstieg und hoffentlich die letzte Kühlungsmetapher, die wir schon verwendet haben. Aber gut, eine lassen wir dir durchgehen. Sag zum Einstieg, was würdest du am meisten vermissen, wenn du keinen Kühlschrank mehr hättest?
Meinst du als Lebensmittel?
Ja, ich weiß nicht, was du sonst im Kühlschrank hast. Ja. Leichen oder gefrorene Tiere?
Ja, wenn ich keinen Kühlschrank mehr hätte, was ich am meisten vermissen würde, wäre wahrscheinlich ja meine absolute Hipster-Sauerteig-Kultur, die ich in sehr viel kürzeren Rhythmen erneuern müsste, wenn ich keinen Kühlschrank hätte.
Siehst du? Ja. Und das wäre schade, wenn das nicht mehr hättest.
Das wäre sehr schade.
Ja. Und es zeigt eben, du, und das stelle ich dir jetzt mal, wir alle, wir nehmen Kälte als etwas eben Selbstverständliches hin, aber eben sie ist eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften der Moderne. Das ist die These, die wir heute auch ein bisschen abklopfen. Und unsere Leitfrage, die lautet, wie hat denn eigentlich der Mensch gelernt, Kälte zu kontrollieren? Und was hat das auch zu tun mit Weltwirtschaft, mit Macht, mit Geschmack, mit globalen Märkten? Das sind große Fragen und die nehmen wir uns heute vor.
Und wir gehen das ganz kühl analytisch an, natürlich. Alan, du hast es gesagt, die Kälte war sehr lange keine Selbstverständlichkeit. Aber wo genau fängt es an? Also wann beginnt der Mensch eigentlich gezielt nach Kühlung zu suchen und diese dann natürlich auch zu nutzen?
Ich finde, erstaunlich früh. Wenn man das anschaut, dann ist der Wunsch nach Kühlung schon sehr früh da, begleitet den Menschen seit langem, vor allem dort natürlich, wo Hitze den Alltag bestimmt. Und schon vor fast 4000 Jahren im heutigen Syrien und Nordirak, da wissen wir, dass die Herrscher von Städten wie Mari oder Terka, dass die unterirdische Schächte angelegt haben. Die waren gut gedämmt, immer im Schatten und im Winter schaufelte man dort Schnee oder Eis hinein, vermutlich aus den nahen Bergen, und zehrte dann monatelang davon. Jetzt, quellenmäßig ist es so, dass es für diese Nutzung von Eis eigentlich keine schriftlichen Belege gibt. Aber die Architektur, die Reste, die man gefunden hat, die ja, sprechen dann für ein gewisses Bewusstsein für Kühlung. Es war also keine aktive Kühltechnik, die man dann hatte, aber ein erster Versuch, Kälte als Ressource auch nutzbar zu machen.
Indem man sich speichert, also als ein Kühlspeicher. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann reicht das ja dann auch nicht mehr aus, oder?
Genau. Und darum sieht man dann die nächsten Schritte. Aber wir sind jetzt immer noch in einem kühl-trockenen Klima in Persien. Und da ging man einen Schritt weiter. Und die erste sogenannte, ja, doch Kälteinfrastruktur, die man historisch belegen kann, findet sich eigentlich in Persien. Die Perser, die bauten so kuppelige Lehmtürme mit dickem, isolierendem Mauerwerk. Das nannte man Yakchals. Und neben diesen Türmen bauten sie flache Becken, wo nachts das Wasser zu Eis gefror, zumindest in der kälteren Jahreszeit. Mhm. Und man hat dann dieses Eis genommen und in Platten innen gestapelt in diesen Yakchals und man belüftete dann diese Lehmtürme auch mit speziellen Windtürmen, die schauten, dass eben da immer kühle Luft reinströmte. Und das ging eigentlich bis in den Hochsommer, hielt sich dieses Eis recht gut, weil es gab dann auch noch unterirdische Kanäle, sogenannte Kanats, die kühles Bergwasser dann herangeführt haben, diesen Teichen. Also es ist ein bisschen Hightech aus Lehm und Nachtfrost, das da in dieser Wüstengegend schon, ich finde, sehr früh eigentlich entwickelt wurde und die auch funktionierte.
Und auch über eine längere Zeit. Also wenn du sagst, das hält mehrere Wochen, Monate bis in den Sommer hinein quasi, ist das schon sehr, sehr eindrücklich, was sich mit, ja sagen wir mal, natürlichen Ressourcen und wenig Hightech, wie wir uns das heute vorstellen, erreichen lässt. Und wenn wir weitergehen, wenn wir Mesopotamien, Ägypten, Persien hinter uns lassen, so diese ganz alten Hochkulturen, wie geht diese Geschichte der Kühlung weiter?
Ja, da wird es interessant, weil wir dann langsam auch ein bisschen mehr darüber wissen, auch über die Verwendung der Kühlung bzw. des Eises, das dann hergestellt wird. Weil auch die Griechen und die Römer, die haben Eis und Schnee genutzt, aber eben nicht mehr nur zur Konservierung, sondern eben auch für den Genuss. Das wissen wir, weil wir darüber natürlich Quellen haben, schriftliche. Und in Athen und in Rom auch später wurde Schnee aus den Bergen in diese Städte gebracht. Und der wurde auch dort in isolierten Gruben gelagert, in Kellern aufbewahrt. Und wir wissen, dass wohlhabende Haushalte diesen Schnee dann verwendet haben, um Wein zu kühlen oder sogar erste frühe Sorbet-ähnliche Getränke herzustellen. Und in Griechenland gibt es dann auch ein spezielles Gefäß für das, den Psykter. Das ist ein spezielles Gefäß, das man mit Eiswasser füllt und dann in eine größere Schale mit Wein stellt, um wiederum den Wein runterzukühlen, damit er nicht verwässert. Ja. Also schon echt interessant. Ja. Und in Rom, wiederum im alten Rom, da war es für gewisse Schichten, also Oberschichten, dann ein Luxus, dass sie gekühlten Honigwein oder Fruchtsaft getrunken haben, den sie mit diesem Schnee gemischt haben. Mhm. Auch das ein bisschen Sorbet-mäßig. Ja. Und natürlich, das war alles sehr, sehr beschränkt auf eine sehr kleine Gruppe, Oberschicht, aber es zeigt, Kühlung wird ab diesem Moment auch so zum kulturellen Ausdruck von Stil, wenn man so will, auch von einer Demonstration, eben auch von einer gewissen Zugehörigkeit zu einer Elite, wer sich das leisten kann. Ja, und letztlich auch Macht, genau.
Und das Prinzip ist nach wie vor die Speicherung, also das Speichern von bestehender Kühle, von bestehender Kälte. Ja. Und wenn wir den Zeitrahmen noch ein bisschen weiter spannen, in Europa, im Mittelmeerraum, diese Methoden der Kühlung, die haben sich dann ja auch weiter tradiert, bis ins Mittelalter, bis in die frühe Neuzeit. Was passiert in dieser doch sehr langgezogenen Zeit mit diesem Prinzip der Speicherkühlung?
Ja, eigentlich geht es darum, dass man dieses banale Vorgehen, also man versucht zu verhindern, dass Eis möglichst rasch schmilzt, dass man das eigentlich wie eben mit einer richtigen Infrastruktur, könnte man sagen, eigentlich auf die Spitze treibt. Mhm. Und das habe ich gelernt dabei, bei der Recherche, das war sehr komplex. Und man kann Beispiele machen, also in Europa zum Beispiel, da hat man wirklich diese Eiskeller perfektioniert, die man tief in den Boden grub, die man mit dicken Ziegeln auch zuerst abmauerte und dann ausstopfte, die Fugen dieser Mauern mit Stroh oder Sägemehl. Und dann hat man auch immer wieder experimentiert, ja, welche Fugen, welches Material dämmt am besten. Mhm. Sägemehl ist so offenbar so das, was sich durchgesetzt hat. Mhm. Man hat dann auch begonnen, dass man gemerkt hat, okay, wenn man irgendwo Eis hat, das man einlagert, fängt dann mal an zu tauen. Und das ist das größte Problem, weil mit dem Tau schmilzt es. Die Eisblöcke, die verfaulen dann quasi im eigenen Tau. Also hat man begonnen, so mit Holzbalken oder Steinrinnen das Schmelzwasser abzuleiten. Klingt jetzt alles nach kleinen Schritten, aber das hat dann wirklich zur Folge, dass so ein gut gepflegter Eiskeller in einem Kloster zum Beispiel oder in einem Schloss, das konnte bis in den August jetzt in Mitteleuropa halbwegs stabile Temperaturen liefern. Mhm. Also durchaus nicht zu verachten, ja, als Vorratskammer für Eis. Und dann im Städtebau wird's dann wirklich interessant, weil da kann man zum Beispiel nach Paris gehen. Da fing man im 17. Jahrhundert an, eigens Teiche anzulegen seitens der Stadtverwaltung. Die sogenannten Étangs à glace, also Eistümpel, ja, Weiher. Und die ließ man dann kontrolliert zufrieren im Januar. Man hat das Eis in Blöcke geschlagen, hat es zunächst in Strohhütten reingepackt und dann in steinerne Glacières gekarrt. Das waren so steinerne Türme mit 3-4 Untergeschossen, also wirklich große Dinger. Und das haben dann auch andere Städte zu kopieren begonnen. Zum Beispiel Nürnberg oder Augsburg in Deutschland, die haben das auch gemacht. Da war es dann so, dass das Ratsamt, das hat dann das Eis auch wie rationiert und an Metzger, Wirtsleute, auch Apotheken dann verteilt. Also
die städtische Eisverwaltung.
Ja, genau, ja, genau. Also und ja, unterm Strich, also der Mensch hatte da wirklich gelernt, diese Kälte zu verwalten. Also nicht nur eben jetzt irgendwie schauen, dass das Eis nicht schmilzt, sondern sammeln, lagern, verteilen, verkaufen. Aber klar, es blieb immer eine Wette auf das Klima, eine Wette, mhm, auf den Winter. Solange das Klima mitspielte, muss man aber sagen, funktionierte das erstaunlich gut.
Mhm. Und das, was wir jetzt angeschaut haben, das ist quasi die Geschichte von Eis, von Kühlung als einem Luxusgut, das man mit einiger Mühe und ausgefeilten Techniken, Kulturtechniken des Kühlens in die Keller gebracht hat, aus den Bergtälern herbeigeschafft hat, in künstlich angelegten Teichen gezüchtet hat, in Anführungszeichen. Aber irgendwann wird ja aus dieser Kühlung ein gutes Geschäft, ein globales Geschäft auch. Und da gibt es einen Mann, einen Namen, der mit diesem Schritt verbunden ist. Das ist Frederick Tudor. Wer war dieser Mann?
Frederick Tudor, um den zu verstehen, eine ganz spannende Figur, müssen wir nach Boston, also an die Nordostküste der USA ins Jahr so 1800. Die Tudors, das sind in Boston alteingesessene Kaufleute. Denen geht's gut. Die haben einen eigenen Landsitz nördlich der Stadt in Rockwood. Und in Massachusetts, also in dieser Gegend, da sind die Winter sehr kalt, New England. Und auf ihrem Landgut haben sie dort Eis, das sie aus ihrem Farmteich rausschneiden und in ihrem eigenen Eiskeller bunkern. Das machen andere auch damals. Mhm. Im Sommer gibt es dann Sorbet und Eiscreme. Also dieser Frederick Tudor, der wächst mit einem gewissen alltäglichen Luxus auf. Und dann gibt es eine interessante Episode in seinem Leben. 1801 bricht er ist damals 17, mit seinem Bruder John Henry nach Kuba auf. Und John Henry, sein Bruder, der leidet an Tuberkulose, dem geht's nicht gut. Und die Idee dieser Reise ist, ja, dass die Wärme ihm helfen könnte. Mhm. Aber das geht eher in die gegenteilige Richtung. Also die gehen dann nach Kuba und die erleben dort eine Gluthitze, ständige Angst vor Gelbfieber und ist auch sonst nicht so der beste Trip. Und sie kehren dann zurück und John Henry, der stirbt dann auch in Pennsylvania. Ja. Und bei Frederick, ja, da bleibt das haften. Er merkt irgendwie dann, eigentlich hätte meinem Bruder Kühle, mhm, gut getan. Aber in dieser Gegend, in der Karibik, im Süden, nicht vorhanden.
Mhm. Und das nimmt er als Triebfeder.
Ja, das kann man so sagen. Er hat dann 1803 sein Tagebuch aufgemacht, hat Ice House Diary drüber geschrieben und hat eigentlich dort dann einen wahnwitzig einfachen, könnte man sagen, 5-Punkte-Plan skizziert. Eis im Winter ernten, nach Boston bringen, auf ein Schiff laden, in die Karibik abladen, reich werden. Das war so sein jugendlich naiver Traum.
Das klingt nach einem guten Businessplan.
Ja, das fanden eben damals die anderen Leute nicht. Also, er hatte Mühe, Investoren zu finden und er wurde auch ziemlich verspottet und ausgelacht. Aber es ist ihm gelungen, 1805 sich genügend Geld zu borgen, um ein Schiff zu kaufen, die Favorite. Er hat da 130 Tonnen Eis hineingestopft und ist in die Karibik gesegelt, nach Martinique. Und die Boston Gazette, also Lokalzeitung, die hat dann, als dieses Schiff ausgelaufen ist, aus dem Hafen, geätzt, no joke, a cargo of ice for the tropics. Also die Vorstellung, dass jemand ein Schiff belädt mit Eis und damit in die Tropen fährt, das war eine Lachnummer. Mm. Und man muss auch sagen, zunächst ging das auch ziemlich schief. Er ist dann in Martinique angekommen, da hatte sich aber nicht wirklich viel überlegt. Also es gab da kein Lager für dieses Eis. Ja. Es gab auch keine Kundschaft. Das Eis ist eigentlich ziemlich schnell weggetaut. Und ja, als er dann zurückfuhr, gingen auch noch die Masten des Schiffs kaputt. Also eine ziemliche Verlustnummer.
Ich stelle mir gerade vor, wie er da ankommt und oh mein Gott, das Eis ist weg. Es ist geschmolzen.
Ja, war schon ziemlich schnell zielreduziert.
Also ein klassischer Fehlstart, aber um nochmal eine tolle Metapher zu bringen, Frederick behält einen kühlen Kopf. Was lernt er daraus?
Er lernt ein paar Dinge. Er lernt erstens, ohne Lager vor Ort kein Eishandel. Hm. Und drum bezahlte Zimmerleute, die da vor Ort, also zuerst in Martinique, dann später in Havanna in Kuba, ein Eishaus hochziehen aus Holz. Das ist seine erste Lehre. Zweitens, er hat versucht, die Nachfrage nach diesem Eis anzukurbeln. Das hat damals wirklich niemand interessiert vor Ort. Also hat er Verschiedenes versucht. Unter anderem hat er versucht, als das Eis dann wieder zu schmelzen begann bei den nächsten Ladungen, hat er mit Salzlake einen Berg-Eiscreme daraus angerührt. Also hat ich Eiscreme gemacht und hat das auch verkauft, händisch, er selber. Ja. Das war zwar so ein Tagesereignis, aber finanziell nicht wirklich jetzt der große Durchbruch. Aber er hat es weiter versucht. Er hat dann 1807 die nächste Ladung nach Havanna geschickt und diesmal ging es schon besser. $6,000 Umsatz. Aber auch da wieder Probleme, weil er wollte eine Rückfracht mitnehmen als Molasse. Ja. Aber ja, dieser Lieferant ist pleite gegangen und musste leer zurückfahren. Das brachte ihn wieder ins Minus. Und dann gab es äußere Umstände, die ihm auch nicht halfen. Die USA, die verhängten dann ein Embargo für den Außenhandel, kurz vor dem Krieg gegen die Briten. Er konnte also nicht mehr Export betreiben. Er hat dann Schulden gemacht, landete 1812 sogar kurz im Schuldengefängnis. Ja. Aber er hat nicht aufgegeben. Er hat jeden Winter eine neue Eisernte beschafft, auch immer wieder versucht, neue Kreditgeber zu finden und hat auch so neue Routen entwickelt. Also er blieb dran.
Und die Mühen zahlen sich ja dann aus. Also irgendwann kippt die Sache oder ich lass mich im Glauben, dass es irgendwann gut wird, wenn der gute Frederick so vehement in seinen Eistraum investiert.
Es wird gut. Und wie? Zwar erst nach 1815, also er muss ein paar Jahre warten, bis da der Seehandel wieder frei ist, aber er hat dann, eigentlich hat er wie drei Faktoren, die ihm jetzt den Durchbruch möglich machen. Er hat erstens vorgefertigte billige Holzeishäuser, die er da vor Ort direkt am Quai hat, damit da wirklich möglichst wenig Eis wegtaut. Er hat inzwischen gemerkt, dass die Schiffe mit Sägemehl isoliert werden müssen, also der Rumpf der Schiffe, fast doppelt so gut wie Heu offenbar, was jetzt diese Wegschmelzsache angeht. Und er hat dann, das ist ganz wichtig, ein neues Verkaufsargument. Am Anfang wusste er ja nicht so recht, ja, okay, wie soll ich überhaupt Nachfrage schaffen, eben dann der Versuch mit der Ice Cream und so. Aber dann merkt er, warum setze ich nicht auf das, was mich zunächst motiviert hat bei meinem Bruder? Eis als Arznei gegen Fieber. Mhm. Und ist mit dem zu diesen Kolonialverwaltungen gegangen, auf diesen karibischen Inseln, Jamaika auch, Barbados. Und die haben ihm dann eigentlich ein Monopol gegeben auf den Handel mit Eis. Und das war der Durchbruch. Und ab Mitte der 1820er gehen dann zehntausende Tonnen bereits von Natureis aus Boston jährlich nach Charleston, also in South Carolina, die Südstaaten, nach Havana, also Kuba, bis nach Rio de Janeiro runter. Ja. Und dann, und das fand ich wahnsinnig, bis nach Kalkutta in Indien. Also der hat wirklich dieses Eis um die ganze Welt geschifft.
Das ist eindrücklich.
Seinen Sägemehlschiffen. Also ziemlich eindrücklich.
Wahnsinn.
Und bis 1833, also innerhalb von 30 Jahren, hat er seine Schulden bezahlt und die Zeitungen, die ihn anfangs noch verspottet hatten, nennen ihn jetzt Ice King.
No more joke.
Also der König des Eises, der da wirklich irgendwie ziemlich Erstaunliches dann geleistet hat.
Also Frederick Tudor hat mit Natureis allen Rückschlägen zum Trotz eine stattliche Karriere gemacht als Eishändler, hat auch dem Natureis als globaler Ware zum Durchbruch verholfen. Es war aber, nehme ich an, nicht nur ein amerikanisches Phänomen, oder? Also auch in Europa gibt es in dieser Zeit ja den Handel mit Eis, den Eisexport, gerade aus der Schweiz, aus dem Alpenraum, in die Täler, in die Städte. Wie geht die Entwicklung in Europa in dieser Zeit?
In Europa gab es das wirklich auch. Und eben einer der bekanntesten Fälle ist der Lac de Joux im Waadtländer Jura. Wir waren da, Mirko, inzwischen ist es sehr lange her, wir waren da mal auf einer Schulreise in dieser Gegend.
Ja, der Name kommt mir bekannt vor.
Ja, deshalb, es hat mich daran erinnert, dass ich es gelesen habe. Und dort ist es so, dass dieser See in dieser Zeit, also wir reden jetzt so von Ende 19. Jahrhunderts, der ist da im Winter oft meterdick zugefroren. Und man hat dann am Ufer dieses Lac de Joux regelrechte Eisfabriken gebaut. Und das war dann so, dass Saisonarbeiter, die haben diese Blöcke Eis zurechtgeschnitten, über hölzerne Rutschen an Land gezogen und sie dann in isolierte Güterwagen gesteckt, der Jura-Simplon-Bahn. Und von dort ging es dann nach Paris voran. Das war der Hauptabsatzmarkt. Und Nachtzüge brachten da jede Saison bis zu 40.000 Tonnen Jura-Eis in diese Lagerhäuser in Paris an der Seine. Und von dort wiederum wurden sie dann an Cafés, Brauereien und die Al Centrale geliefert. Also das war ein begehrtes Gut dort. Und dieses Schweizer Eis, das galt als kristallklar. Und das war dann ein grosses Verkaufsargument gegenüber dem Seine-Eis, das oft nicht ganz so sauber war.
Ja. Das mit dem Seine-Eis, stelle ich mir eher schwierig vor. Wie bewusst war man sich denn der Gefahr, die von, sagen wir mal, Seine-Eis ausging? Also auch gesundheitlichen Gefahren, hygienischen Gefahren. Ganz davon abgesehen, dass es eben nicht dieses schöne, kristallklare Natureis aus dem Lac de Joux war, sondern eben aus der stadtnahen Flusspfütze. Gab es ein Bewusstsein für diese Themen?
Ja, das gab es immer mehr. Spätestens ab den 1880ern häuften sich in Europa und in den USA Meldungen, dass in Teichen erkrankte Tiere veränderten, dass Abwässer in diese Teiche einliefen und dass halt diese Winterkälte eigentlich dieses Zeug dann alles nur konservierte.
Ja.
Also das war halt auch die Zeit, wo man medizinisch langsam dahinter kam, wie das funktioniert mit zum Beispiel Typhus und Choleraerregern, dass die auch Frost überstehen. Und das hatte dann auch Folgen. Also 1886 verbot der Pariser Präfekt zum ersten Mal Eisblöcke aus städtischen Weihen. Und es gab dann in London, New York ähnliche Verordnungen. Und Boston, also die Heimat von Frederick Tudor, dort wurde dann 1890 eine Studie veröffentlicht, die Keime aus Pferdemist im Eis der nahegelegenen Eisponds nachgewiesen hatte. Also auch nicht so gut. Und es gab ziemlich viele solche Beispiele. Und das hat dann die Leute schon bewegt.
Ja. Und damit ist es ja wie bei ganz vielen Dingen, wenn sie von einem Luxusgut zu einem globalen Handelsgut, zu einer Handelsware werden, die weltweit verfügbar wird, die Qualität leidet. Berechtigter Reputationsschaden auch, der da dem Natureis entsteht, wenn man sich diese Anekdoten vor Augen führt mit Pferdemist und toten Tieren und Abwässern und so weiter. Und spannend ist ja, dass diese Meldungen und auch dieses Bewusstsein um Gesundheit und Hygiene zu einer Zeit kamen, als es bereits Konkurrenz gab, nämlich künstliche Kälte. Und wenn wir einen Schritt zurückgehen, dann sehen wir, dass es eigentlich in dieser Zeit auch eine Geschichte gibt, in der es eben nicht nur um die Speicherung von natürlicher Kälte geht, sondern wo es eben erstmals darum geht, die Kälte nicht nur zu konservieren, sondern zu produzieren. Mehr dazu nach einer ganz kurzen Pause. Da sind wir wieder mit der zweiten Hälfte unserer Folge über die Geschichte der Kühlung, der Kühlsysteme. Alan, wir waren stehen geblieben beim Moment, wo Kälte nicht nur konserviert wird, gelagert wird, sondern wo man beginnt, selber Kälte und Kühlung herzustellen. Wann ist der Startschuss für diese Geschichte und wer steht dahinter?
Der Startschuss, der fiel in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und eigentlich ging es auch da, wie bei Frederick Tudor, wieder um Medizin letztlich. Mhm. Und zwar war es so, dass 1851 ein Landarzt aus Florida, John Gorey, das US-Patent Nummer 8080 erhielt, und zwar für eine Maschine zur künstlichen Herstellung von Eis. Mhm. Und Gorey, dieser Arzt, der behandelte primär Malaria-Patienten, und die hatten Fieber und das wollte er senken. Und er merkte, dass das Natureis, das er bis anhin importiert hatte, dass das da, wo er war, in Apalachicola, also so am Südspitz von Florida, dass das unerschwinglich war.
Kein Wunder.
Also, ja, kein Wunder, weil ich war mal in Apalachicola, also dass da Eis nicht sehr lange hält, auch mit dem besten Sägemehl, überrascht mich nicht. Und das merkt auch Gorey und er hat dann also zu tüfteln begonnen und er hat einen Kompressor gebaut, der Luft zusammenpresst, abkühlt, expandiert und dabei Eisblöcke friert. Also das Gerät war aber riesig laut, wirtschaftlich nicht sehr attraktiv, aber die Idee war eigentlich geboren, also dass man Eis da macht, herstellt, wo man es braucht.
Wir kommen ja sicher noch darauf zu sprechen, wie das Ganze genau funktioniert, aber da ich möchte da nicht zu viel vorwegnehmen. Das war also der erste Schritt, aber noch nicht wirklich ein Durchbruch. Also du hast gesagt, es ist zu laut, es ist zu groß. Wie geht die Geschichte weiter?
Wir hatten es im Vorgespräch davon. Der nächste Teil, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird jetzt ein bisschen technisch, aber keine Angst. Mein technisches Verständnis ist an einem derart geringen Punkt, dass ich es möglichst oberflächlich streifen werde. Aber ein paar Eckdaten muss man ja trotzdem liefern. Deine Frage war nach dem ersten Schritt, oder?
Du hast gesagt, es ist zu groß, es ist zu laut, er ist in der Tüftelphase, aber es ist noch kein Durchbruch.
Interessanterweise, der Durchbruch jetzt für dieses Gerät, der kam dann nicht in den USA, sondern in Europa. Und da gibt es ein paar Wegmarken. 1860 entwickelt der Franzose Ferdinand Carré eine Absorptionsmaschine mit Ammoniak als Kältemittel. Und das hieß in der Praxis, wenige bewegliche Teile, also keine schweren Kompressoren, sondern eine Maschine, die besser handhabbar war für Brauereien, Fischmärkte, Hotels. Und fast zeitgleich oder etwa 15 Jahre später gab es in Genf einen Mann namens Raoul Pictet, der ebenfalls eine Kompressionsmaschine vorstellte. Die war leistungsstark und auch sicherer als diese Ammoniakgeräte. Also man hatte da einen Fortschritt erzielt.
Also man hat das Prinzip oder die Prinzipien erkannt, die Kühlung ermöglichen, und hat so innerhalb von 20 Jahren eigentlich diese beiden konkurrierenden Funktionsweisen auch, also die Absorption und die Kompression, oder?
Genau. Also der Grundsatz, so viel habe ich verstanden, ist beides mal dasselbe. Man bringt ein Kältemittel zum Verdampfen und beim Verdampfen entzieht es der Umgebung Wärme. Und bei Carré, also beim Franzosen, da war es Wärme, die diesen Prozess antreibt, und bei Pictet ist es ein Kolbenkompressor. Und dann passiert aber nochmal was, ein dritter Mann tritt auf die Bühne, Karl von Linde in München, und der hat dann ab 1876 die Ammoniakkompression standardisiert. Der hat so ein industrielles Gesamtsystem daraus gemacht, und das war dann wirklich brauchbar für Brauereien, Schlachthöfe, Kühlhäuser, all diese Infrastruktur der Moderne, der Industrialisierung, die da aufkam, die das brauchen konnte. Und das ging so weit, dass man dann erstmals sogar ein Schiff hatte, die schön benannte Le Frigorifique. Also das war das erste Schiff, das an Bord Fleisch kühlen konnte und das auch dieses Fleisch über große Strecken transportiert hat. Also von Buenos Aires nach Rouen.
Okay, also das heißt, Lebensmittel wie Fleisch, die können jetzt nicht nur in Eislagern überdauern, in Kühlbunkern, wenn man so will, sondern sie können monatelang, wochenlang um die Welt schippern.
Genau. Und das verändert natürlich alles. Also dann hat man auch in Europa Rind aus Argentinien, Lamm aus Neuseeland, man hat das ganze Jahr über kaltes Bier und weil wir es vorher so vom Natureis hatten, dieses Geschäft, das bricht dann in den 1890er komplett ein, weil damit kann das auch nicht konkurrieren.
Und das geht ja dann auch einher mit dieser ersten Globalisierungswelle, die eintritt, wo erstmals globaler Warenverkehr im großen Maßstab stattfindet, wo die globale Wirtschaft ein erstes Mal diese massiven Verzahnungen auch erlebt. Ja. Und mittendrin also diese Kühlsysteme. Brauereien, Kühlhäuser, Schlachthöfe, die besitzen jetzt also ab den 1880ern ihre eigenen Eisfabriken. Für Privatleute aber sind diese Ammoniakanlagen immer noch zu laut, zu teuer, zu gefährlich. Wie schafft es denn jetzt die Kälte vom industriellen System, von der industriellen Infrastruktur in die gewöhnliche Küche?
Eigentlich sind es zwei Etappen. Vor allem in den USA sieht man das schön. Da gab es um 1920, ich glaube in 90% aller Haushalte, eine sogenannte Icebox. Ja. Also einen isolierten Holzkasten mit einem Block Eis drin, Fabrikeis oder Natureis, die jede Woche der Iceman da vorbeibringt. Und das ist so die erste Etappe. Und dann der große technologische Schritt kommt dann 1918. Und der passiert schon in den USA zuerst. Da bringt Kelvinator, eine Firma mit einem interessanten Namen, bringt in Detroit den ersten serienreifen Hauskompressor heraus. Weil das ist letztlich der Kühlschrank, ist einfach ein Kompressor in einer Größe, wie er auch in einem Haus eingesetzt werden kann. Und die Konkurrenz gibt es dann ganz schnell. Frigidaire folgt 1919 mit einem eigenen Gerät. Und diese Geräte sind wahnsinnig teuer, also $300, das sind 3 bis 4 Monatslöhne, aber sie kühlen selbst. Und schon 1929 steht bei über 1 Million US-Familien ein Fridge. Oft ist dieses Wort eigentlich abgeleitet, auch von einem Produkt, von einer Firma. Steht bei denen im Keller oder in der Wohnküche, wo auch immer, aber also das ist schon ziemlich früh, ziemlich viele Kühlschränke.
Und diese Entwicklung ist ganz klar USA basiert oder findet in den USA statt. Wie sieht es in Europa aus? Also hinkt Europa hinterher?
Ja, zunächst schon. Die USA sind da immer noch ein Stück weit voraus. Also die haben 1960 schon 96% der Haushalte mit einem Kühlschrank versehen oder haben dort einen Kühlschrank. Und Westdeutschland ist, glaube ich, startet bei 12% im Jahr 1950 und ist dann erst 1970 bei über 80%. Also es ist ein bisschen hintendrein, aber natürlich, heute wissen wir, in jedem Haushalt steht ein Kühlschrank. Also letztlich hat sich das ja angeglichen.
Und es ist schon auch eindrücklich, was dann in diesen alten Häusern und Wohnungen anstelle eines Kühlschranks war, bevor es diese Kühlschränke gab. Also ich, wie du ja weißt, wir haben diverse Häuser saniert und umgebaut und wir haben im ersten alten Haus, das wir saniert haben, da hatte es eine Kühlbox eingebaut. Das war so ein kleiner Kasten mit Marmorsteinplatten auf allen Seiten. Also man hat da versucht, mit okay. der Kühlung des Steins eine Art Kühlkammer zu errichten, aber alles ohne Strom und ohne Mechanik, sondern einzig und allein mit einer Steinkühlung, wenn man so will. Und jetzt setzt sich also dieses Kühlprinzip, dieses Kompressionsprinzip durch. Was hat denn letztlich dazu geführt, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Europa diese Systeme immer mehr verbreiteten? Also was war der Kipppunkt? War es eine Frage der Technik, der Frage der besseren Technik, vielleicht auch der Preisentwicklung? War es Marketing? Wir haben ja schon oft in unseren Folgen, wenn wir über Produkte gesprochen haben, gesehen, dass gutes Marketing entscheidend ist, auch um Produkten zum Durchbruch zu verhelfen, um sie quasi auch populär zu machen in der Gesellschaft. Was war es beim Kühlschrank?
Ja, es war eine Kombination, würde ich sagen. Es sind ein paar Faktoren, die zusammenkommen. Erstens, die Fertigungskosten, die fallen ziemlich rasch, ziemlich heftig. Also zwischen 1945 und 1960 sinkt der US-Durchschnittspreis für einen Kühlschrank um fast 2/3. Dann hat man begonnen, auch diese Kühlmittel durch sicherere Stoffe zu ersetzen. Also Beispiel Ammoniak, das ein bisschen gefährlich war, hat man durch Fluorkohlenwasserstoffe ersetzt. Schwefeldioxid hat man auch nicht mehr verwendet. Also das waren Entwicklungen, die den Leuten auch die Angst genommen haben, zu Hause ein Gerät zu haben, das giftige Stoffe drin hat. Und dann, jetzt kommen wir zum Marketing, gab es einige ikonische Kampagnen. Also Frigidaire hat der Hausfrau der amerikanischen versprochen, 2 Stunden Arbeit gespart jeden Tag, indem sie einen Kühlschrank zu Hause hat.
Würde ich sofort kaufen.
Also, ja, würdest du auch kaufen. Und natürlich gab es dann auch diesen kulturellen Faktor vielleicht, dieses Prestige-Ding. Mhm. Also der Kühlschrank, der wird dann zum Statussymbol, wie später auch das Farbfernsehen.
Okay. Und vielleicht der wichtigste Punkt in dieser ganzen Geschichte, zumindest für mich als kulinarisch interessierter Person, die sehr gerne kocht. Welche Auswirkungen hat das denn auch auf die Kochkultur, auf die Esskultur, auf diesen ganzen Kosmos des Essens, dass jetzt diese Kühlschränke in Privathaushalten auch breit verfügbar sind?
Klar ist ja, dass es ohne Heimkühlung ganz viele Dinge nicht gäbe, die wir eben heute selbstverständlich nehmen. Kühles Bier, Butter, die frisch ist. Über die Frische reden wir dann noch, über diesen Begriff der Frische. Gäbe auch ja gar keinen globalen Gemüsehandel und so weiter. Aber ich finde, ein gutes Beispiel auch für kulturelle Innovation, wenn man es mal wertfrei sagt, ist das TV-Dinner, das in den USA eingeführt wurde, 1953. Und das ist ganz klar ein Kind des Massenkühlschranks.
Ja.
Das erste TV-Dinner, das war eine Erfindung der Firma Swanson. Und das bestand aus Truthahn, Maisbrotfüllung, Erbsen und Süßkartoffeln. Das war eigentlich, waren das Reste eines Thanksgiving-Dinners, die diese Firma genommen hat und auf ein Aluminiumtablett gelegt hat, so ein bisschen wie im Flugzeug.
Ja.
Und dann natürlich als gekühlte Ware verkauft hat. Und die Idee hinter diesem TV-Dinner war, dass man eine praktische Mahlzeit schafft für beschäftigte Familien, die keine Zeit haben, am Abend da was zu kochen, sondern etwas haben, das sie mit wenig Aufwand beim Fernsehen essen können. Also ist auch das natürlich wieder Marketing. Und ja, das ist natürlich gar nicht möglich, in dem Sinn ohne diese künstliche Kälte, die den ganzen Aufwand, den man hat in der Küche, verlagert eigentlich in die Lieferkette hinein, oder? Ja. Also in die Arbeit des Vorkochens übernimmt dann die Tiefkühlfabrik, die dann verpackt und ja eben entsprechend konserviert und so aufbereitet, dass du es zu Hause in deinen Tiefkühler oder Kühlschrank stecken kannst.
Ich hätte jetzt natürlich Ausführungen in die andere Richtung erwartet, in Richtung Haute Cuisine, aber gut, Auch die Fertigprodukte gehören natürlich zum kulinarischen Kosmos. Aber das heißt, um es auch ein bisschen zusammenzufassen, dieses Gerät, das heute in jedem Haushalt, zumindest bei uns, still in der Ecke steht, hat Essgewohnheiten, Einkaufsrhythmen und auch die Vorstellung davon, was Frische heißt, was Frische bedeutet, komplett umgekrempelt. Heute, wenn wir von Frische reden, du hast ja gesagt, wir wollen noch über diesen Begriff sprechen. Wenn wir von Frische sprechen, dann meinen wir damit, solange etwas im Kühlregal liegt, ist es frisch. Milch aus Holland, der Lachs aus Norwegen, Gemüse aus Spanien, aus Kalifornien und so weiter. Das war aber nicht immer so. Und am Anfang des 20. Jahrhunderts stieß genau diese Vorstellung, vor allem in den USA, ja auch auf ziemliches Misstrauen, oder?
Ja, genau. Und das fand ich interessant, weil es meine eigenen Vorstellungen von was Frische ist und was nicht ein bisschen durcheinander gebracht hat. Oder beziehungsweise ich musste mich selbst fragen, woher ich meine Ideen habe. Weil Frische, also Freshness, um es im US-Kontext zu sagen, das bedeutete eigentlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also als der Kühlschrank noch nicht da war, eigentlich was anderes. Nämlich, das hieß gerade geerntet, gerade geschlachtet, aus der Nachbarschaft. Ja. Also nicht von irgendwo hergekarrt, sondern wirklich mit Bezug zum lokalen Boden bei dir in der Nähe, weil sonst hättest du ja gar nicht Zugang dazu. Und als dann in den USA diese ersten Kühlwagen mit Rindfleisch quer durchs Land rollten, da sprachen viele Zeitungen von Chemical Meat. Man fürchtete, diese Kälte, die maskiere eigentlich dann den Verderb dieses toten Fleischs. Ja. Ja, genau. Dasselbe mit Milch. Also in Amerika ist es ja bis heute so, dass diese Milchproduktion zu großen Teilen aus Wisconsin kommt, diesem Staat im Mittleren Westen, der eine ausgeprägte so Milchwirtschaft hat. Und das galt in Boston zum Beispiel aber als Totmilch.
Ja.
Weil die war natürlich tagelang
weil
unterwegs.
Die so lange unterwegs war, ja.
Genau. Und die örtliche Dairy Guild, also so diese Vereinigung von Milchwirtschaften, die hatten dann einen Slogan, der hieß Morning's Milk by Nightfall. Also da war das immer noch sehr stark gekoppelt an diese zeitliche Dimension.
Ja.
Und erst als eigentlich die Kühlketten so verlässlich waren, dass sie auch ja, verlässliche Temperaturen garantierten. Erst ab dann kippte die Stimmung und da gab es nur so ein Gesetz, der Pure Food Act 1906, der hat dann das auch wirklich standardisiert und auch strengere Kontrollen vorgesehen. Und es brauchte zuerst dieses Unbehagen, das dann vom Gesetzgeber auch irgendwie aufgenommen werden musste.
Mhm. Also Frische wird umdefiniert, weg von Zeit und Nähe hin zu Temperatur, Kühlketten, Hygiene.
Genau, also was kalt bleibt, ist frisch, egal wo es herkommt. Genau, so. Und das ist natürlich dann auch der Grundgedanke hinter der globalen Kühlkette, die die Tür öffnet für Orangen aus weiß ich wo und eben Bier und Fisch und you name it. Ja. All das Zeug, das wir heute für selbstverständlich halten.
Und allen jetzt haben wir ganz viel über den Kühlschrank, über Kälte und Lebensmittel gesprochen. Aber da gibt es natürlich noch ein zweites großes Kapitel, also die Kühlung von Räumen, also der Mensch und die Hitze in den Innenräumen. Und vielleicht, bevor du ausführst, eine Zahl zum Staunen, die USA verbrauchen allein für das Kühlen von Gebäuden heute mehr Strom, als der ganze Strombedarf für Afrika insgesamt taxiert wird. Wie konnte es so weit kommen?
Die Spur, wenn man sie verfolgen will, die führt ins New York im Sommer 1902. Mhm. Ein nasser Sommer. Wer je in New York war im Sommer, kann sich das vorstellen. Dieses drückende, schwüle, hitzeartige, das sehr unangenehm ist. Und da gab es eine Druckerei, Sackett Williams. Und dort merkte man, wie sich das Papier wellte und die Farben verrannen, wie wirklich dieses Klima auch dieser Produktion zusetzte. Und da gab es einen 25-jährigen Ingenieur, dessen Name heute weltbekannt ist, Willis Carrier. Und der entwarf dann eine Apparatur, die die Luft abkühlt und zugleich entfeuchtet. Er hat sie eigentlich geblasen über kalte, mit Ammoniak gefüllte Rohre. Und das ist eigentlich das Grundprinzip einer Klimaanlage.
Okay.
Also die Feuchte halbiert sich und durch das wird auch die Luft kälter. Und klar, ja, in dieser Druckerei hat das dazu geführt, dass diese Drucker dann wieder passgenau drucken konnten.
Ja.
Und Carrier hat die Airconditioning-Maschine erfunden.
Ja.
Und Carrier ist auch heute noch einer der größten Konzerne in diesem Gebiet. Aber das ist also der Anfang.
Ja.
New York in diesem schwülen Klima.
Also die Geschichte der Klimaanlage, der Raumkühlung ist nicht etwa etwas, das mit Komfort verbunden ist, zumindest in den Anfängen, sondern ein Produktionsproblem.
Genau, es ist auch das ein Thema der Industrialisierung eigentlich. Mhm. Und die ersten Kunden sind industrielle Produktionsstätten, also Seidenwebereien, Kaugummifabriken und dann auch Kinos, wobei wir eben da in eine langsam, da geht es dann wieder in den Komfort, aber die Kinos brachen die ACs zuerst, um ihre Projektoren zu kühlen, die ständig überhitzten.
Ja, wegen den Nitratfilmen.
Ja, möglicherweise, das weißt jetzt du besser.
Ja klar, weil wenn du Nitratfilme, Filmspulen hast, Nitrat ist sehr hitzeempfindlich und auch selbst entzündlich, dann ab einer gewissen Temperatur.
Ja. Ja, das erklärt den Kühlungsbedarf. Ja. Und die Kinos, die haben dann aus der Not eine Tugend gemacht, die haben dann natürlich damit begonnen, das auch als Komfort dann anzupreisen. Also ab 1925 gab es ein Kino am Times Square, das geworben hat mit Cool Comfort, 20 degrees cooler inside. Also 20 degrees Fahrenheit natürlich, aber trotzdem, das ist dann spürbar. Und die Leute sind da wirklich angestanden, egal welche Film da gerade gezeigt wurde.
In die Kühle.
Genau, und also das ist so der Moment, wo vielleicht auch Klimatechnik vom Industrieding dann zum Publikumsmagneten wird.
Mhm. Aber zu Hause bleibt es nach wie vor warm.
Ja, zuerst schon. Carrier verkauft zwar 1928 das erste Fenstergerät, das man da so in eine Window Unit, sagt man den in den USA, kostet aber auch wieder $54, also so wieder bis in der erste Kühlschrank, 3 Monatsgehälter. Und der Durchbruch kommt eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945. Da gab es dann massenproduzierte Kompaktgeräte, die dann auch von der Konkurrenz kamen, General Electric, Westinghouse, die deutlich weniger gekostet haben. Und dann geht's schon recht schnell. Also ab 1955 besitzt jede 10. US-Wohnung eine AC, 1970 schon jede 2. Und das ist wirklich interessant, weil es zu einer demografischen Explosion führt in den USA. Mhm. Eigentlich entsteht dann diese ganze Sunbelt, also diese Sunbelt-Staaten Arizona, Texas, Florida, wo es vorher wirklich sehr unangenehm war. Ja. Wir erinnern uns an John Gorey in Apalachicola, der ja kein Eis hatte für seine Patienten. Ja. Und das ermöglicht dann natürlich auch erst, dass Städte wie Phoenix, Arizona entstehen können, wo man ohne Klimaanlage faktisch nicht wirklich aushaltbar leben kann.
Und damit sind wir ja bei den Folgen. Lass uns noch über die Folgen reden. Was passiert gesellschaftlich, vielleicht auch politisch, sobald Innenräume ganzjährig gekühlt werden können, wenn man ganzjährig ein angenehmes Klima von 20, 22 Grad halten kann? Du hast es bereits angetönt, das eine ist so siedlungsgeschichtlich im weitesten Sinne. Was bedeutet das? Welche Folgen zeitigt das?
Erster Effekt ist die Politik. Also ab den 1950ern eben, wo dann diese Sunbelt-Staaten entstehen, da wandern Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern in diesen Sunbelt, in diese Staaten. Und das hat auch politische Folgen in dem Sinn, dass, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Präsidentschaftswahlen anschaut, dass dort die Verschiebung stattfindet, wo diese Staaten zusätzliche Sitze gewinnen im Repräsentantenhaus und dann eben auch bei den Präsidentschaftswahlen diese Wahlmänner stimmen, weil die sind ja abhängig von der Einwohnerzahl eines Bundesstaats. Und es ist wirklich so, dass als John F. Kennedy 1960 Präsident wurde, da waren Arizona, glaube ich, 4 Wahlmännerstimmen, also vernachlässigbar. Ja. Und heute ist das, wissen wir aus den letzten Wahlen, ist das ein Swing State mit vielen Wahlmännerstimmen, mit einem politischen Gewicht. Und es gibt 2 Beispiele von 2 Republikanern, die ein bisschen verkürzt gesagt ihre ganze Wahlstrategie auf diese Sunbelt States gesetzt haben. Richard Nixon 1968 und dann Ronald Reagan 1980, die haben wirklich auf diesen klimatisierten Süden eigentlich gesetzt, auf die Mehrheit, die es diesen Suburban Communities, kam, das ist irgendwie bis ins politische System eingedrungen. Das ist die erste Folge, würde ich sagen. Und dann gibt's ganz interessante Effekte auf die Wirtschaft. Ich würde das Beispiel die Konsumarchitektur nennen, die da entsteht. In Minneapolis entsteht 1956 das Southdale Center, ein fensterloses, voll klimatisiertes Einkaufszentrum. Künstliche Palmen, Springbrunnen. Und das geht nur, weil es dafür eine Anlage braucht, die Temperatur, Luft, Feuchte, Geruch irgendwie steuert per Anlage. Also das ist natürlich alles abhängig von einer guten Klimaanlage. Und das wird natürlich überall kopiert, von Singapur bis Stockholm, you name it. Ja. Und ein anderes Feld, das auch sehr interessant ist, ist natürlich die Arbeitswelt. Im Süden der USA, aber natürlich auch anderswo, war klar, da gaben früher die Hitzezeiten auch die Bürozeiten vor, ein Stück weit. Also es gab Sommersiesta, die Behörden, die schlossen dann mittags und so, aber mit AC, dann kann das Büro offen bleiben. Ja. Und Carrier zum Beispiel, der war schon 1920 damit, dass er 2 zusätzliche Brain Hours pro Tag eigentlich rausholen könne.
Produktivitätsgewinn.
Genau, Produktivitätsgewinn. Und also zu Recht. Und Dinge wie das Grossraumbüro oder auch die 40-Stunden-Woche, die basieren dann schon auf maschineller Kälte auch ein Stück weit. Es sind Orte, die nicht denkbar sind, zumindest in gewissen Breitengraden, ohne diese industrielle Kühlung.
Und damit sind wir auch bei dem großen Thema unserer Zeit, dem Klimawandel. Also diese ganze Kühlrevolution, diese Geschichte der künstlichen Kühlung, der Kälteproduktion hat ja ein riesiges Paradoxon kreiert. Also je mehr wir kühlen, desto mehr heizen wir unseren Planeten auf, heizen wir die Atmosphäre an. Wie ist das Ganze jetzt einzuordnen?
Ja, vielleicht muss man sich vor Augen halten, wie es funktioniert zuerst. Also ganz banal, jede Klimaanlage macht Abwärme und je mehr Klimaanlagen im Betrieb sind, desto mehr Abwärme gibt es. Also die Luft einer Stadt zum Beispiel wird ganz automatisch einfach aufgeheizt. Aber natürlich viel problematischer sind die Treibhausgase, die es braucht, um eine Klimaanlage zu betreiben. Also ja, die Kältemittel eigentlich. Und weltweit ist es so, dass der Kühlbedarf im Moment oder auch schon länger schneller wächst als jede andere Energieanwendung. Also noch ein Beispiel, Saudi-Arabien gehen im Moment im Hochsommer bis zu 70% des Stroms in AC-Anlagen. Mhm. Also das ist eine ungeheure Nachfrage nach Strom, die dann eben verbunden ist mit diesen Kältemitteln, die wiederum sehr treibhausrelevant sind. Also das ist das Paradoxon, was du gemeint hast. Und deshalb ja, ist da auch noch nicht wirklich, da ist auch kein Ende abzusehen, oder? Weil wir sind ja immer noch an einem Punkt, wo ganz viele Teile der Welt noch keine industrielle Kühlung überall haben. Ja. Und da kommt ziemlich viel auch auf uns zu. Und ich glaube, das erklärt auch, warum man inzwischen viel von smarter Kälte redet. Also dass man Gebäude verschattet mit Bäumen dran und sonst was, dass man nachts Lüftungssysteme macht, dass man Dinge einsetzt wie Verdunstungskühler. Das funktioniert nur in trockenen Klimata, aber trotzdem. Also es gibt inzwischen auch, glaube ich, eine Gegenbewegung zu dieser einfach weiter wie bisher alles mit AC versehen. Aber natürlich ist ein ungelöstes Problem und sicher auch eines, das noch größer wird in nächster Zeit.
Und damit schließt sich in gewisser Weise ja auch der Kreis. Also wir haben ganz zu Beginn von den Umgebungstechnologien, wenn man so will, und sind jetzt bei den intelligenten Klimafassaden und natürlichen Kühlmaterialien, die im 21. Jahrhundert in unserer Zeit genutzt werden sollen, um dieses Kühlproblem zu lösen, um diese smarte Kälte hinzubekommen. Alan, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Geschichte der Kühlung, der Kälteproduktion, der Kältespeicherung. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bleibt dran, liked uns, teilt uns, erzählt euren Freunden vom Überall-Geschichte-Podcast. Wir freuen uns über euren Support und eure Feedbacks. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Bye-bye.